das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Eine Debatte folgt im eigentlichen Sinne formalen Regeln. Jeder will seinen Punkt machen, klar. Aber möglichst fair und so, dass auch jede und jeder mitkommt. Was da gestern Abend im US-TV lief, hat die Zuschauerinnen und Zuschauer eher nervlich mitgenommen. Zum ersten Mal trafen US-Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden in einem Fernsehduell aufeinander. Und beide schienen dabei besonders das Wort Duell für sich ausfüllen zu wollen. Zumindest der Moderator versuchte, sowas wie Regeln oder Anstand in den hitzigen Wortgefechten zu wahren. Das amerikanische Wahlvolk jedenfalls scheint aus Trump und Biden nicht unbedingt schlauer geworden zu sein, berichtet Jan-Philipp Burgert.
Oft ist kaum noch ein Wort zu verstehen in diesem Gefecht, das einmal als Debatte geplant war. Immer wieder unterbricht Präsident Trump seinen Herausforderer, bis diesem der Kragen platzt. Kannst du den Mund halten, Mann, sagt Joe Biden, der selbst auch nicht zimperlich ist mit seinen Attacken. Biden bezeichnet Trump als Rassisten, Clown und schlechtesten Präsidenten aller Zeiten. Tatsache ist, dass alles, was er sagt, gelogen ist. Ich brauche das nicht zu benennen. Jeder weiß, dass er ein Lügner ist. Sie hätten nie den Job machen können wie wir. Sie haben es einfach nicht in ihrem Blut. Dann wird der Präsident persönlich und attackiert den Sohn seines Herausforderers. Hunter wurde unehrenhaft aus dem Militär entlassen, wegen Kokainmissbrauchs. Biden kontert, er sei stolz auf seinen Sohn, weil der seine Drogenprobleme überwunden habe. Einen kräftigen Drink braucht mancher Fernsehzuschauer bei diesem Polittheater. In dieser Bar in New Orleans trinken und schauen ein paar Republikaner und Demokraten Seite an Seite. Alle hier empfinden die Aggressivität des Duells als erschöpfend. An ihren Einstellungen ändert das aber nichts. Ich bin nicht glücklich über die Aussagen des Präsidenten und wie er da manchmal auftritt. Aber ich würde trotzdem nicht Biden wählen, weil ich nicht mit seiner Politik einverstanden bin. Ich sehe nichts, was ich nicht erwartet hätte. Die Art, wie der Präsident auftritt und die Lügen, die er erzählt, die Fantasiegespinste. Er spricht von Fake News, aber verbreitet selbst welche. Viel Krawall und wenig politisches Programm liefern die Kandidaten auf der Bühne. Konzepte zu Klimawandel und Gesundheitspolitik bleiben vage. Bei den Themen Wirtschaft und Corona-Krise wird es besonders hitzig. Wir haben die großartigste Wirtschaft aller Zeiten aufgebaut. Wir mussten sie runterfahren wegen der China-Seuche. Das war psychologisch sehr schwer. Er wollte das nicht tun. 2 Millionen Menschen wären jetzt tot. Unter diesem Präsidenten sind wir schwächer, kranker, ärmer, gespaltener und gewalttätiger geworden. Ich habe Putin die Stirn geboten, habe klargemacht, dass wir ihm nicht alles durchgehen lassen. Er ist Putins Schoßhündchen. Erneut wirft Trump Zweifel auf, ob er das Wahlergebnis am 3. November akzeptieren würde. Falls ich mitbekommen sollte, dass zehntausende Wahlzettel manipuliert werden, kann ich da nicht mitziehen. Für Amerika geht ein denkwürdiger Fernsehabend zu Ende. Hier in New Orleans hat Barkeeper Corey das Duell aufmerksam verfolgt. Aus den Debatten seiner Gäste hat er sich herausgehalten. Das sei nicht gut fürs Trinkgeld. Erst als er den Müll rausbringt, verrät Corey, was er denkt. Ich habe das Gefühl, im Fernsehen einem Müllcontainer beim Abbrennen zugesehen zu haben. Die beiden konnten nicht sehr gut miteinander debattieren. Trump wurde mehr als einmal vom Moderator unterbrochen, weil er länger gesprochen hat, als er durfte. Das hatten wir alle so erwartet. Die meisten Leute wussten schon vorher, wen sie wählen werden. Wenn du dir vorher nicht sicher warst, solltest du es jetzt sein. Obwohl Corona-bedingt nicht viel los war in der Bar, sei er irgendwie müder als sonst, sagt Corey zum Abschied. Und radelt in den Feierabend.
Stefan Niemann in Washington, Sie haben das Duell natürlich auch beobachtet. Es war ja sehr chaotisch. Wer schnitt denn am Ende dann doch besser ab?
Ja, das ist nicht ganz leicht zu beantworten. Wenn man diese Rüpeleien im Rampenlicht als Boxkampf sehen will, es wirkte ja ein bisschen so, dann muss man festhalten, dass keiner der Kontrahenten taumelnd in den Seilen hing, keiner der Kandidaten K.O. ging. Als Punktsieger haben die meisten Blitzumfragen, die es direkt nach diesem TV-Duell gab, Joe Biden vorne gesehen mit einem mehr oder weniger deutlichen Vorsprung. Mein Eindruck ist, dass Trump mit seiner ja bekannt aggressiven und ruppigen Art ja meisterhaft gelungen ist, seine eigene Basis bei Laune zu halten, weil die genau das als Stärke interpretieren und meistens toll finden. Dass es ihm aber nicht gelungen sein dürfte, Wechselwähler von sich zu überzeugen, denen das vielleicht dann doch zu aggressiv und eine Nummer zu brutal war, was er da gestern sich geleistet hat. Also insofern sehen die meisten beiden leicht im Vorteil.
Wie wahlentscheidend sind denn solche Debatten? Das war ja erst die erste.
Ja, da müsste man mal Hillary Clinton fragen. Die hat alle drei TV-Debatten gegen Donald Trump 2016 deutlich für sich entschieden. So erinnere ich mich jedenfalls. So waren die Umfragen damals. Die Wahl hat sie trotzdem nicht gewonnen und Präsidentin ist sie nicht geworden. Also insofern, es ist nicht so, dass man mit so einem TV-Duell, wenn man da gut vorbereitet reingeht, dann im Sturm die Wählerherzen erobert und ins Weiße Haus einzieht. Aber andersrum wird ein Schuh draus. Wer so eine TV-Debatte richtig versemmelt mit einem Blackout etwa oder mit einem Übergriff oder irgendwelchen peinlichen Pannen, der könnte seine Chancen durchaus verspielen. Also insofern sind wahrscheinlich beide ganz froh, dass sie da einigermaßen heil rausgekommen sind und hoffen jetzt, dass es beim nächsten und übernächsten Mal vielleicht noch deutlicher für sie dann ausgeht.
Und auch das beobachten Sie wieder für uns. Dankeschön, Stefan Niemann in Washington. Zurück nach Deutschland, wo es heute ebenso einen politischen Schlagabtausch gab, der aber im Vergleich zu dem in den USA in Teilen eher einer Weihnachtsansprache glich. In der Generaldebatte im Bundestag trat Kanzlerin Merkel ungewohnt emotional auf. Die Sorge, die ihr die Pandemie macht, mündete in einer persönlichen und eindringlichen Ansprache ans Publikum im Bundestag. Es war auch für die Frau, die in ihrer fast 16-jährigen Kanzlerinnenschaft mit so mancher Krise konfrontiert war, eine besondere Rede. Eine, die in Erinnerung bleiben wird. Daniel Pokraka berichtet.
Die Maske bleibt auf, ganz vorschriftsmäßig. Für die Kanzlerin ist die Mund-Nase-Bedeckung ein einfaches, aber ganz zentrales Mittel der Corona-Bekämpfung. Deshalb erst setzen, dann die Maske ab. Zu Beginn von Merkels Rede ein Lob an die Bevölkerung für verantwortungsbewusstes Verhalten und eine Mahnung.
Deutschland ist bisher verhältnismäßig gut durch die Pandemie gekommen. Aber wir merken jetzt, wo der Herbst kommt, wir stehen vor einer schwierigen Phase. Die schwierigeren Monate des Jahres kommen jetzt.
Danach spricht die Kanzlerin über andere Themen, Digitalisierung und Klimaschutz, China und Russland, die Flüchtlingskrise auf Lesbos. Aber dann am Ende noch einmal Corona. Merkel ungewohnt, emotional und eindringlich.
Wir alle möchten das Leben, wie wir es kannten, zurückhaben. Und natürlich wollen das ganz besonders die jungen Leute in unserem Land. Aber wir riskieren gerade alles, was wir in den letzten Monaten erreicht haben.
Die Grünen haben Merkels Corona-Politik lange mitgetragen, fast kritiklos. Doch inzwischen haben sie die Geduld verloren, kritisieren Versäumnisse.
Es nervt einen ja schon fast selbst, es immer wieder sagen zu müssen. Aber warum sorgen Sie nicht endlich dafür, bei dem vielen Geld, dass die Solo-Selbstständigen eine vernünftige Absicherung, die Kulturschaffenden bekommen? Das verstehe ich nicht.
Die FDP kritisiert, die Regierung habe noch immer keine nationale Teststrategie. Die Linke findet, Merkel hätte sich viel früher um die Schulen kümmern müssen. Fundamentalkritik an der Kanzlerin kommt von der AfD. Sie spricht von Corona-Sozialismus.
Ihre überzogenen Maßnahmen machen aus der Corona-Krise die schwerste Rezession in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Hunderttausende Insolvenzen drohen in diesem Herbst und Winter.
Und Merkels Koalitionspartner lobt die Kanzlerin einerseits, sagt aber andererseits, dass Deutschland die Krise bisher gut gemeistert habe, sei besonders dem Finanzminister und Kanzlerkandidaten zu verdanken. Der SPD-Fraktionschef schon im Wahlkampfmodus.
Mit seiner großen Erfahrung, Konzentration und dem Willen für Gerechtigkeit kann er unser Land durch die tiefen Umbrüche in den kommenden Jahren führen. Olaf Scholz ist der richtige Kanzler für Deutschland, meine Damen und Herren.
Noch allerdings verantworten Scholz und Merkel den Bundeshaushalt gemeinsam, wegen Corona mit neuen Milliardenschulden. Abgestimmt wird über den Etat voraussichtlich im November.
Die Schulen sollen möglichst nicht wieder komplett dicht gemacht werden. Da sind sich Bund und Länder einig. Bislang lässt sich durch frische Luft, die durch geöffnete Fenster in die Klassenräume fließt, das Risiko einer Corona-Infektion reduzieren. Doch der Herbst ist bereits da und der Winter kommt gewiss. Ob sich da der Wille, die Schulen weiterlaufen zu lassen, nicht dem möglichen schwierigen Infektionsgeschehen beugen muss? In Hamburger Klassenzimmern etwa sollen nun alle 20 Minuten gelüftet werden und mancherorts könnte Technik nachhelfen. Jennifer Lange.
Sie sind überall in der Luft. Kleinste Tröpfchen, Aerosole. Und die sind Hauptüberträger des Coronavirus. Darum wird derzeit viel über mobile Filteranlagen diskutiert. Die Geräte sollen die Luft von Corona-Partikeln reinigen.
Da werden die Viren reingemacht und dann wird das so gefiltert und kommt die normale, gute Luft wieder raus.
Ob das wirklich so funktioniert, prüft der Chemiker Martin Wesselmann in einer Hamburger Grundschule. Wesselmann ist Mitglied der Innenraumhygienekommission des Umweltbundesamtes. Mit einem kleinen Gerät misst er feinste Partikel in der Luft.
Wir sind auf der sicheren Seite, dass auch die Covid-19-Partikel dabei sind, dass wir die erfassen.
Er prüft drei handelsübliche Geräte. Preisspanne 450 bis 1400 Euro. Alle saugen die Luft unten an und pusten sie oben oder seitlich wieder aus.
Als zusätzliche Sicherheit verspreche ich mir von diesen Luftreinigern schon eine ganze Menge. Wenn eben die Ergebnisse stimmen.
Martin Wesselmann schaltet das erste Gerät ein. Schon nach wenigen Minuten nimmt die Partikelkonzentration im Raum ab. Nach einer halben Stunde ist der Wert deutlich niedriger. Nach einer Lüftungspause der zweite Versuch. Dieses Gerät hat sich die Schule vor 4 Wochen selbst angeschafft. Es dann aber nicht mehr genutzt, weil Eltern Sorge hatten, es könnte eine Virenschleuder sein, statt die Luft zu reinigen. Doch auch hier, die Partikel in der Luft nehmen deutlich ab.
In den Messgeräten können wir auch in der Raummitte schon feststellen, dass die Partikelbelastungen weniger werden.
Einen ähnlichen Versuch hat der Münchner Wissenschaftler Christian Kähler gemacht, allerdings im Labor mit einem Hochleistungsfilter. Es ist die bisher einzige wissenschaftliche Analyse solcher Geräte.
Wir haben in unserer Messung gezeigt, dass die Aerosolkonzentration durch die Geräte sehr, sehr schnell reduziert werden kann und dann auf einem sehr niedrigen Niveau verbleibt.
Dokumentiert hat er das mit Lasern und einer Digitalkamera. Der Wissenschaftler empfiehlt, die Filter müssen viel Luft in kurzer Zeit umwälzen können, damit sich die Aerosole gar nicht erst ausbreiten. Und die Geräte müssten leise sein, damit sie den Unterricht nicht stören. An der Hamburger Grundschule sind das nicht alle Geräte, jedenfalls auf höchster Stufe.
Wenn man so nah am Lüfter sitzt, man hört das schon, es macht so ganz laut, weil da halt die Luft rauskommt.
Auch das dritte Testgerät funktioniert. Dennoch, Wesselmanns Fazit ist klar. Die Geräte filtern zwar Viren aus der Luft, schützen aber nicht vor einer direkten Infektion, etwa durch Anhusten. Und die Filter ersetzen nicht das Lüften.
Das ist eine zusätzliche flankierende Maßnahme, die man machen kann, gerade in Räumen, die sich schlecht belüften lassen. Aber dass man grundsätzlich jetzt hingeht und sagt, wir müssen alle Klassenräume mit einem Luftreiniger versehen, da sehe ich die Notwendigkeit nicht.
Die Grundschule will dennoch alle Klassenräume damit ausstatten. Der Schulverein wird die Kosten übernehmen.
Frischluft oder auch Luftfilter, das habe ich am Abend den Virologen Jonas Schmidt-Schanassit vom Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg gefragt. Er war uns aus einem Hochsicherheitslabor zugeschaltet, die nicht ganz saubere Bildqualität bitte ich zu entschuldigen. Guten Abend, Herr Schmidt-Schanassit.
Einen schönen guten Abend, Frau Atalay.
Was sagen Sie als Virologe? Reicht es im Schulzimmer immer wieder Stoß zu lüften oder ist das technische Hilfsmittel Luftfilter nicht die sicherere Variante?
Nein, wenn ein Durchlüften möglich ist, so wie die Experten das empfohlen haben, ist das natürlich die beste Möglichkeit. Wo das nicht gewährleistet ist, kann der Luftfilter eine sinnvolle Ergänzung sein.
Es wird ja lange der Eindruck erweckt, Schulen und Kitas sind die Superverbreiter. Wenn wir mal in den Schulen bleiben, wissen wir jetzt sicher, dass es nicht so ist?
Naja, die Hinweise darauf verstärken sich. Wir haben jetzt 2 Monate in Hamburg Erfahrung sammeln können. Und alles deutet darauf hin, dass Schulen und Kitas eben nicht die Hauptinfektionsherde sind. Die meisten Infektionen wurden von außen in die Schulen und Kitas getragen. Und auch was bestätigt wurde, ist, dass eben die Infektion oftmals asymptomatisch verlaufen. Das heißt, wir haben keine schweren Verläufe. Und das sind sehr gute Nachrichten, die uns in den Maßnahmen, die ergriffen wurden, bestärken und die wir jetzt auch in den Wintermonaten natürlich weiter durchhalten müssen und eben auch noch verbessern. Und dazu gehört eben die Durchlüftung.
Nun gehen wir aber davon aus, dass die Zahlen eben noch steigen. Das tun sie gerade, wenn es auch von außen reingetragen wird. Wann ist denn der Moment, dass man sagen muss, man muss die Schulen aber doch dicht machen, da hilft auch Lüften nicht mehr?
Nein, also an dem Punkt sind wir noch lange nicht. Es gibt keine Hinweise darauf, dass wir sozusagen so ein Szenario jetzt eben umsetzen müssten. Ich denke, mit den Maßnahmen, die jetzt beschlossen sind, ist es möglich, die Schulen, die Kitas sehr, sehr lange offen zu halten. Natürlich hat alles seine Grenzen. Insofern ist es ganz wichtig, dass eben nicht Infektionen von außen verstärkt in die Schulen und Kitas hineingetragen werden. Und das liegt nun an uns allen, dass das nicht passiert.
Ja, deswegen wurden gestern wieder strengere Corona-Regeln vereinbart. Da geht es vor allem um private Feiern. Reicht das oder müssten angesichts steigender Zahlen bei uns und um uns Kontakte noch weiter eingeschränkt werden?
Ich denke, die beschlossenen Maßnahmen sind verhältnismäßig und vor allen Dingen zielgerichtet. Das ist ganz entscheidend. Die Daten zeigen ganz klar, dass viele Infektionen eben bei privaten Feiern aufgetreten sind, dass es dort auch zu Clustern gekommen ist. Insofern ist es hier ganz wichtig, dass man dort zielgerichtet jetzt einschreitet und eben diese Feiern reduziert, was die Anzahl der Teilnehmer betrifft.
Sie sagen zielgerichtet. Es geht ja oft hin und her. München hat jetzt die Maskenpflicht, die jede Zeit galt, auf öffentlichen Plätzen wieder zurückgenommen. Berlin führt nun, das kam gestern raus, Maskenpflicht in Büros ein. Wird da auch zu viel des Guten gewollt?
Das muss man eben von Fall zu Fall beurteilen. Wenn die Daten zeigen, dass viele Infektionen in Berlin in den Büros aufgetreten sind, dann ist das sicherlich eine Maßnahme, die zu diskutieren ist. Meines Erachtens liegen diese Daten so nicht vor. Insofern ist das sicherlich ein Diskussionspunkt, ob das verhältnismäßig und zielgerichtet ist.
Das sind ja eher die Partygänger. Was macht man denn da?
Genau, das zeigen die Daten ganz klar. Dort treten die Infektionen auf und dort hätte man natürlich zielgerichtet eingreifen müssen, entsprechend natürlich auch dann Verbote aussprechen, wo diese Feiern illegal stattfinden oder eben natürlich technische Möglichkeiten entwickeln, um solche Feiern durchführen zu können. Die haben wir ja mittlerweile. Wir können Menschen freitesten, wenn sie negativ getestet sind, können sie natürlich an solchen Veranstaltungen teilnehmen. Also die Möglichkeiten hat man ja und ich denke, diese Möglichkeiten müssen jetzt auch weiterentwickelt werden. Das heißt, ein pauschales Nein bringt uns nicht durch die nächsten Monate, weil wir sind ja auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Insofern müssen wir dort auch entsprechende Konzepte weiterentwickeln und nicht stehen bleiben.
Beinhaltet diese Weiterentwicklung, wenn Sie sagen technische Mittel, Corona-Schnelltests, dann könnten wir die am Alltag nutzen. Das würde vieles möglich machen. Wann können wir denn damit rechnen, dass man die wirklich bekommt und sagt, an der Kinokasse wird schnell ein Test gemacht?
Naja, das ist jetzt vielleicht nicht so ein gutes Beispiel. Also nochmal, die Schnellteste sind ein wichtiges Hilfsmittel. Sie werden die PCR nicht ersetzen, sondern ergänzen. Und da gibt es sehr viele Bereiche, wo sie sinnvoll eingesetzt werden können, weil der große Vorteil der Schnelltests ist, dass sie eben schnell durchgeführt werden können. Und das ist ja gerade das Problem, was wir in bestimmten Bereichen haben, dass wir 3-2 Tage eben auf ein PCR-Ergebnis warten müssen. Das heißt, wenn es zum Beispiel einen größeren Ausbruch gibt, ein Clustergeschehen, kann man relativ schnell eben identifizieren, wer dort hochinfektiös ist mit den Schnelltesten. Wir arbeiten Tag und Nacht daran, diese Tests nochmal zu validieren. Sie sind schon käuflich zu erwerben, aber wir wollen einfach auf Nummer sicher gehen, dass diese Tests auch verlässlich und gut sind.
Jetzt heißt es heute von den Gesundheitsministern, es gäbe vielleicht auch so Heimtests, also dass ich quasi zu Hause das selber machen kann. Was halten Sie denn davon? Kriegen wir die bald?
Ja, ich hoffe es. Es ist natürlich nochmal eine ganz andere Stufe, weil da die Anforderungen höher sind. Man muss ja sicherstellen, dass die Probenentnahme auch gut erfolgt und eben nicht oftmals falsch positive oder eben falsch negative Ergebnisse dann zu Hause produziert werden. Insofern, das ist nochmal der nächste Schritt, aber der erste Schritt, das heißt Schnelltests in den Händen von Fachkräften, von Fachärzten, von Amtsärzten, das wäre schon mal eine ganz, ganz große Hilfe und dann können wir auch beruhigter in die Wintersaison gehen.
Danke, Jonas Schmidt-Schanassit in Hamburg.
Sehr gerne.
Der 30. September 2010, der Tag heute vor 10 Jahren, war ein Donnerstag. Und als schwarzer Donnerstag schrieb er jüngere bundesrepublikanische Geschichte. Bei den Protesten gegen das Bahn-Großprojekt Stuttgart 21 geht die Polizei damals mit großer Härte gegen Demonstrierende vor. Wasserwerfer werden eingesetzt, auch gegen Schülerinnen und ältere Bürger. Menschen werden verletzt und auch die Gesellschaft an sich trägt Wunden davon. Manche sind bis heute nicht verheilt und an Stuttgart 21 wird weitergebaut. Und der Schwarze Donnerstag hat das Land nachhaltig verändert. Nicht nur, weil die einstige CDU-Hochburg Baden-Württemberg an die Grünen ging. Jenny Rieger.
Still sind sie, gespenstisch still. Keine Obenbleiben-Rufe, keine Trillerpfeifen. Mit einem Schweigemarsch blicken die Stuttgart 21-Gegner am Abend zurück, erinnern an den Schwarzen Donnerstag, jenen Tag, der diese Bilder um die Welt schickte. Wasserwerfer gegen Demonstranten, Polizisten gegen Schüler, Verzweifelte, Verletzte. Einer davon, Brandon Kohlhepp, damals 15 Jahre alt.
Vor 10 Jahren, da war ich ein kleiner Bub, da war ich 15. Und wir sind hier nach der Schülerdemonstration hier in den Park reingerannt.
Denn am Bahnhof findet gerade eine Schülerdemonstration statt, als die Nachricht kommt. Nebenan im Schlossgarten sollen Bäume gefällt werden für das Bahnprojekt. Und so sind es schließlich auch etwa 2000 Kinder und Jugendliche, die den Polizeibeamten gegenüberstehen, die Fahrzeuge blockieren und die zwischen die Fronten geraten, als Wasserwerfer auffahren.
Der Polizeieinsatz stand ganz sicherlich noch in einer Tradition von Obrigkeitsstaatlichkeit. Das war ein Zeitpunkt, als der Ministerpräsident Mappus der CDU ja auch sehr schlechte Umfragewerte hatte.
Der damalige Ministerpräsident Stefan Mappus war über den Einsatz der Wasserwerfer informiert. Er hätte ihn jederzeit abbrechen können, doch das tat er nicht. Und so geht es weiter. Über Stunden widersetzten sich die Demonstranten der Räumung, der 15-jährige Brandon mittendrin. Er wird von Wasserwerfern in den Rücken getroffen, verlässt die Blockade, dann entstehen diese Bilder. Für den Schüler ein einschneidendes Erlebnis.
Wenn so viele Leute dagegen sind, dann muss man doch mit denen reden.
Tatsächlich läutet das, was an diesem Tag im Stuttgarter Schlossgarten geschieht, eine neue Politik ein.
Also in Baden-Württemberg haben sicherlich diese Ereignisse dazu geführt, dass der dann ins Amt gewählte Ministerpräsident Kretschmann eine ganz andere Politik angestoßen hat, die Politik des Gehörtwerdens.
Denn bei den darauffolgenden Landtagswahlen wird die CDU abgewählt, nicht nur wegen Stuttgart 21, aber sicherlich auch. Seitdem regieren in Baden-Württemberg die Grünen und sind somit Projektpartner einer Baustelle, die sie eigentlich nie wollten. Manchmal kommt Brandon Kohlhepp noch an der Baugrube vorbei, schaut sich an, wogegen er heute vor 10 Jahren gekämpft hat.
Im Nachhinein würde ich sagen, dass ich daraus eher noch geschärft wurde in meinem Bewusstsein, dass wenn was falsch läuft, dass man dann schaut, dass man dann genau hinschaut.
Dass bei Stuttgart 21 etwas falsch läuft, ist für ihn klar. Immerhin haben sich die Kosten inzwischen verdreifacht auf 8,2 Milliarden Euro. Zur Demonstration heute Abend ist Brandon Kohlhepp dennoch nicht gekommen. Das sei nicht mehr seine Welt, sagt er. Sie aber werden weiter protestieren. Wohl bis Ende 2025, denn erst dann soll der neue Stuttgarter Bahnhof fertig sein.
Was hat der Schwarze Donnerstag vor 10 Jahren verändert? Dazu hat Christina Böker vom Südwestrundfunk diese Meinung.
Als ich vor 12 Jahren nach Stuttgart zog, nahm der Protest gegen Stuttgart 21 gerade Fahrt auf. Das Wort Wutbürger war noch nicht erfunden, die Polarisierung aber schon damals krass. Ein sachliches Gespräch über dafür oder dagegen kaum möglich. Für mich als Nike schmeckte Zugezogene unverständlich. Ging es doch nur um einen Bahnhof, nicht um Krieg und Frieden. Rein faktisch haben mich die Gegner damals überzeugt. Und vermutlich werden die Kosten des gigantischen Bahnprojekts am Ende im Missverhältnis zum Nutzen stehen. Was ich bis heute nicht teile, die aggressive Intoleranz mancher Gegner gegenüber den Befürwortern. Spätestens nach dem Schwarzen Donnerstag war mir aber klar, um was es beim Protest gegen Stuttgart 21 noch ging. Um die Arroganz der Macht der Baden-Württemberg-CDU, zu deren traurigem Höhepunkt der unverhältnismäßig harte Polizeieinsatz wurde. Was bleibt 10 Jahre danach? Aus Stuttgart 21 wurde Stuttgart 25. Und eine befriedete Baustelle, die keine Zehntausende mehr auf die Straße lockt. Legitimiert durch das Votum der Bürger, per Volksabstimmung und nach einem wohl einzigartigen Schlichtungsverfahren. Die da oben redeten mit denen da unten. Geht doch. Nun wird wieder von Wutbürgern gesprochen, wenn die Querdenker 7/11 aus Stuttgart auf die Straße gehen. Aus meiner Sicht eine andere Bewegung als die Bahnhofsgegner, wenn auch ähnlich polarisierend und kategorisch. Doch die Stuttgart 21-Gegner haben Argumente, Kostenberechnungen, einen Alternativplan. Das fehlt mir bei den Querdenkern. Und wenn einige so tun, als lebten wir in einer Diktatur, hört bei mir das Verständnis auf. Stuttgart 21 könnte für Sie ein Lehrstück in Demokratie sein.
Die Meinung von Christina Böker. Die EU-Kommission hat ihren ersten Bericht zu rechtsstaatlichen Standards vorgelegt, mit deutlicher Kritik an Ungarn und Polen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Thorsten Schröder.
In dem Bericht wirft die EU-Kommission der ungarischen Regierung vor, nicht entschlossen gegen Korruption vorzugehen und Druck auf unabhängige Journalisten auszuüben. Im Falle Polens bemängelt die Kommission die Absetzung regierungskritischer Richter als Verstoß gegen die Gewaltenteilung. Der Bericht soll Sanktionen ermöglichen, etwa eine Kürzung der EU-Zuschüsse. Den vorgeschlagenen Mechanismus dafür hatte die deutsche Ratspräsidentschaft allerdings deutlich entschärft. Bundesweit haben erneut Klinikbeschäftigte gestreikt. Ein Schwerpunkt war heute Berlin mit der Charité und den Krankenhäusern des Vivantes-Konzerns. Laut der Gewerkschaft Verdi nahmen rund 500 Beschäftigte an einer Demonstration teil. Verdi fordert unter anderem eine bessere Bezahlung im öffentlichen Gesundheitsdienst und eine Pflegezulage von 300 Euro. An der Charité wurden wegen des Streiks nicht lebensnotwendige Operationen verschoben. Der Aufsichtsrat des Autozulieferers Continental hat den massiven Sparplänen der Unternehmensführung zugestimmt, trotz heftiger Kritik von Politik und Belegschaft. Demnach wird das Reifenwerk in Aachen bis Ende kommenden Jahres aufgegeben, der Standort für Autoelektronik im hessischen Kaben bis Ende 2024. Das Werk in Regensburg soll umstrukturiert werden. Insgesamt sind an den drei Standorten 4.800 Arbeitsplätze betroffen. In München hat der erste Strafprozess um den Dieselskandal in Deutschland begonnen. Angeklagt sind neben dem ehemaligen Audi-Chef Stadler auch der damalige Motorentwickler Hatz und zwei frühere leitende Ingenieure des VW-Konzerns. Stadler wird unter anderem Betrug vorgeworfen. Er habe den Verkauf der betroffenen Dieselmodelle nicht gestoppt, obwohl er von den Manipulationen gewusst habe. Stadler bestreitet das. Die beiden Ingenieure sind dagegen weitgehend geständig. Der Prozess war heute auch an der Börse ein Thema. Mehr dazu von Markus Görne.
Das erste Strafverfahren im Dieselskandal in Deutschland wirkt weit über Audi hinaus. Alle Hersteller kämpfen mit den Folgen des Vertrauensverlustes, auch die Audi-Mutter VW. Denn Komponenten der VW-Betrugsmotoren waren zuvor bei Audi entwickelt worden. Finanziell hat Volkswagen das Thema inzwischen hinter sich gelassen. Auf der heutigen Hauptversammlung ging es bereits vor allem um die Zukunft. Die liegt in der Elektromobilität. In die Batterieantriebe sollen bis 2024 rund 33 Milliarden Euro fließen. Für das autonome Fahren und IT-Struktur sollen im selben Zeitraum nochmals 14 Milliarden investiert werden. Der Umbau von VW werde nun schnell vonstatten gehen, sagte VW-Chef Dies. Der Konzern will seinen angeschlagenen Ruf so schnell wie möglich durch ein modernes Image ersetzen.
Mehr als 10.000 Tage versucht in Deutschland nun bereits zusammenzuwachsen, was, wie Willy Brandt einst sagte, zusammengehört. Am kommenden Samstag sind Ost und West seit 30 Jahren wieder vereinigt. Jahrzehnte, in denen vieles gewachsen ist, aber manches eben nicht zusammen. Wir ziehen in unserer Reihe mittendrin in diesen Tagen immer wieder Bilanz und schauen dabei heute auf einen Ort, der alles andere als mittendrin liegt, Altwarp in Vorpommern, ganz hoch oben im Nordosten an der Grenze zu Polen. Dort ist unser Reporter Robert Witt aufgewachsen, nach der Wiedervereinigung. Nun ist er zurückgekehrt, um zu verstehen, warum das Zusammenwachsen einigen bis heute so schwerfällt.
Früher war alles besser. Du hast keine Ahnung, weil du damals nicht gelebt hast. Das höre ich in Diskussionen mit meinen Eltern oft. Ich bin 1994 geboren und in Altwarp aufgewachsen. Die Abwehrhaltung meiner Eltern möchte ich besser verstehen. Deshalb treffe ich mich mit Inge Bocklage, Bürgermeisterin von Altwarp. Sie hat mit der Wende ihren alten Job verloren und musste plötzlich umdenken.
Wie war das so 1990? Sie haben sich ja dann selbstständig gemacht zum ersten Mal?
Gleich 90 habe ich mich selbstständig gemacht. Sofort. Auf der Stelle.
Ein kleiner Gemischtwarenladen wird für sie persönlich zum Sprung ins Ungewisse, der am Ende klappt. Der gesamte Ort, vor allem der Hafen, wird Objekt der Begierde für viele westdeutsche Unternehmer. Die Reederei Adlerschiffe startet 1992 die Butterschifffahrt im Ort, dank der unmittelbaren Nähe zu Polen.
Butterfahrt war zu DDR-Zeiten überhaupt kein Thema. Und die Leute, die schon Butterfahrten betrieben haben, die wussten ja, dass man ins Drittland fahren muss, um diesen zollfreien Verkauf zu machen. Und hier gleich gegenüber ist Neuwarp, eine Seemeile, da war Drittland. Schneller kann man nicht ins Drittland kommen. Und da sind die drauf gekommen. Ich meine, und dann waren sie hier. Und dann haben sie angefangen, diese Butterfahrten zu machen. Erst mit einem Schiff, dann zwei, dann drei. Zum Schluss waren hier 5 Schiffe von den Adlerschiffen.
Das Geschäft lockt bis zu 5000 Gäste täglich in den Ort. Schnelle Überfahrt, schnell ausgesucht und ab in den Korb. Die Gemeinde kassiert hohe Steuereinnahmen. Für Altwarp eine profitable Zusammenarbeit mit einem westdeutschen Unternehmer.
Der kam nicht im schwarzen Anzug und hatte auch keinen schwarzen Koffer und hatte auch nicht das neueste Auto. Das war ein ganz normaler Sterblicher. Also der war sympathisch. Nicht so von oben herab. Und ja, man hat ihm vertraut und ist ein ehrlicher Mensch gewesen. Im Grunde hatte man mit ihm Glück.
2004 tritt Polen der EU bei. Ausgerechnet die Osterweiterung beendet das lukrative Geschäft der Altwarper. Heute bietet Familie Bocklage Kutterfahrten auf dem Stettiner Haff an. Eine Geschäftsidee, die manch Touristen staunen lässt.
Die stehen dann, gucken uns an und sagen, sind Sie hier aus Altwarp? Ja, wir sind hier geboren. Mein Mann sagt dann immer Hausgeburt. Ach, Sie sind hier aus Altwarp? Dann denke ich, ja, wo sollen wir denn herkommen? Ich meine, sind wir zu doof, hier ein Geschäft aufzumachen? Oder wie ist die Frage gemeint?
Ja. Aber ist es nicht so einfach, dann die Menschen zusammenzuführen?
Diese Vereinigung Deutschlands war in Ordnung und es muss auch so sein. Und alle haben sich darüber gefreut, ich persönlich auch. Wir haben gefeiert. Aber dass es dann eben so unmöglich ablief, also alles wurde verschabelt, verschenkt. Und man hatte so das Gefühl, alles, was erinnert an DDR, muss weg. Erstmal muss alles weg. Und dann sehen wir mal weiter. Und also im Grunde, du warst von einem Tag zum anderen in einem neuen System. Nichts war mehr, wie es war. Nichts. Null.
Was ich mich immer gefragt habe in den Diskussionen mit meinen Eltern, warum eigentlich immer direkt so eine, ich sag mal, Abwehrhaltung? Ich spreche das Thema an und ich habe das Gefühl, alles, was ich jetzt sage, kann und wird zu 100% gegen mich verwendet. Woher kommt das?
Ich weiß nicht. Ich denke, die nächste Generation ist ein bisschen anders. Wir haben eben diese erste Zeit miterlebt, wo wirklich... Ich denke, die meisten, die hier kamen und sich so verhalten haben, dass man skeptisch ist und dass man irgendwie eine Abwehrhaltung entwickelt hat, die haben es nicht ehrlich gemeint. Und gerade die sind gekommen.
Ihr Appell an meine Generation, nachfragen, aber nicht gleich verurteilen. Ich habe nun tatsächlich das Gefühl, meine Eltern besser zu verstehen. Das bedeutet aber nicht, dass die Aussage, früher war alles besser, für mich zur Wahrheit werden muss.
In München stand heute Abend ein Fußballspiel auf dem Programm, der Supercup. Der deutsche Meister gegen den deutschen Pokalsieger. Weil da dann aber als Doublesieger der FC Bayern gegen den FC Bayern hätte kicken müssen, durfte auch Vizemeister Borussia Dortmund mitspielen. Und für eine, die sonst alle anpfeift, war es der Abpfiff. Christoph Nahr.
Ein Finale zum Abschied. Bibiana Steinhaus, die erste Schiedsrichterin in der höchsten deutschen Spielklasse, beendet ihre Karriere mit dem Supercup. Der FC Bayern übernimmt in diesem Endspiel schnell die Kontrolle, den Konter über Robert Lewandowski, schließt Corentin Tolisso zur 1:0 Führung ab. Die Dortmunder nach einem eigenen Eckball ohne Ordnung. Der BVB ist auch danach zu weit weg von den Bayern-Spielern. Alphonso Davies hat viel Zeit zu flanken, Thomas Müller keine Mühe auf 2:0 zu erhöhen. Erst kurz vor der Pause wacht Dortmund auf. Julian Brandt mit dem 2:1 Anschlusstreffer für den Vizemeister. In der fast leeren Münchner Arena werden die Dortmunder in der zweiten Halbzeit immer stärker. Thomas Delaney mit dem perfekten Pass auf Erling Haaland, der den verdienten Ausgleich erzielt. 2:2. 8 Minuten vor dem Ende sorgt eine Energieleistung von Joshua Kimmich für die Entscheidung. Nach einer Kombination mit Robert Lewandowski schießt er den 3:2 Siegtreffer. Der 5. Titel in diesem Jahr für den FC Bayern.
So, und wer es bis jetzt nicht wahrhaben wollte, wird nun eines Besseren belehrt, Claudia Kleinert. Der Herbst ist da mit all seinen Begleiterscheinungen.
Ja, dazu gehört Wind, kräftiger Regen, viele Tiefdruckgebiete. Wir sind ja froh über jeden Tropfen, der fällt, aber es wird wirklich eine ganze Menge sein, was da bis Samstag runterkommt. Nicht mal nur bei uns, sondern vor allen Dingen westlich von uns. Hier kommen immer wieder Tiefdruckgebiete, die führen auch am Samstag sehr kühle Luft nach Deutschland und das sind die Regenmengen bis Samstag. Und da sehen Sie, in der Bretagne können das an die 100 Liter pro Quadratmeter sein. Der Südosten Frankreichs rüber bis nach Italien auch noch 100 bis 150 Liter und im Südstau der Alpen Da sind sogar an die 200 Liter pro Quadratmeter möglich. Dazu wird es stürmisch, gehört auch zum Herbst. Vor allen Dingen an der Atlantikküste Bretagne, aber insgesamt in Frankreich kann es dann dort verbreitete Orkanböen geben, vor allem Freitag, eventuell auch noch Samstag. Dagegen ist es bei uns fast ruhig. Jetzt in der Nacht gibt es so ein paar wenige Schauer im äußersten Westen. Nach Nordosten hin auch kompaktere Wolken, die da kommen. Und morgen im Laufe des Tages neuer Regen, der sich aus Westen ausbreiten wird. Von Schleswig-Holstein bis nach Niederbayern meist trocken mit Sonnenschein. In der Nacht Temperaturen von meist nur noch 5 bis 13 Grad. Vor allem nach Osten und Südosten verbreitet einstellige Tiefstwerte. Morgen Nachmittag geht es dann nochmal rauf auf 16 bis 21 Grad. Aber die nächsten Tage bringen dann weiterhin dieses wechselhafte Wetter. Am Freitag lange sonnig, dann aus Westen neuer Regen. Und am Samstag im Südwesten Temperaturen im Regen von zum Teil nur noch einstelligen bis 10 Grad maximal. Nach Nordosten hin deutlich wärmer. Da wird es nochmal sommerlicher mit an die 25 Grad.
Na dann, danke Claudia. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten analysiert Sandra Maischberger. Jetzt im Anschluss das politische Geschehen vom TV-Duell in den USA bis zu den neuen Corona-Maßnahmen bei uns. Um 0.25 Uhr folgt das Nachtmagazin. Und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Tschüss.